Freude ist eines der schönsten Gefühle. Wer sich von Herzen freut, der ist in diesem Moment glücklich und zufrieden. Freude kann Kummer und Sorgen vertreiben, wenigstens für den Moment. Das Leben bietet uns viele Freudenmomente. Die Geburt eines Kindes, eine bestandene Prüfung, die bevorstehende Hochzeit. Haben wir ja einige bei uns, die bevorstehen. Ein schöner warmer Sonnentag, Sommertag wie heute, wo man die Berge so wunderbar sehen kann. Und so weiter. Wir können noch vieles aufzählen. Es ist ganz verschieden, an was wir uns freuen. Die einen können sich an einem kleinen Blümchen unglaublich freuen und andere an einem neuen App, das herausgekommen ist. Das ist verschieden, wie wir uns freuen. Doch all diese Freuden haben eines gemeinsam. Sie sind meistens von kurzer Dauer. Eben Glücksmomente. In der Predigtreihe, mit der ich heute starte, beschäftigen wir uns mit der Freude. Freude ohne Ende. Es gibt tatsächlich eine Freude, die kein Ende hat. Die Freude verstärkt sich sogar ins Unermessliche, wenn wir einmal bei Jesus sein werden. Es ist die Freude über die Erlösung und die damit verbundene Zukunft. Die Freude über das, was Gott uns geschenkt hat und was er noch schenken wird. Freude ist eines der Markenzeichen der Christen. Lukas berichtet über die ersten Christen, die nach Pfingsten zum Glauben an Jesus kamen, Folgendes: Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie waren überglücklich. Kann man das von unseren Zusammenkünften und Gottesdiensten sagen? Überschwängliche Freude? Sind unsere Zusammenkünfte von dieser Freude geprägt? Nun, vermutlich war das in den folgenden Jahren bei diesen Christen auch nicht immer so ausgeprägt. Allzu schnell gewöhnen wir uns leider an unser Glück. Über das, worüber wir uns freuten, wird langsam zur Normalität und scheint selbstverständlich zu sein. Zuerst freut man sich riesig und dann gewöhnt man sich langsam dran. Dann braucht man wieder so einen neuen Push, um sich wieder zu freuen. Das wird der Grund sein, weshalb Paulus die Christen immer wieder zur Freude ermunterte. Zum Beispiel die Christen in Philippi: Freut euch, was euch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Also Paulus muss das, Wenn das ja normal wäre, wenn das Dauerzustand gewesen wäre, sagt er, ich freue mich, dass ihr euch immer freut. Nein, er muss sie auffordern, ermuntern, freut euch. Sie sollen sich nicht auf die schwierigen Situationen konzentrieren und sich von der Not und den Sorgen in eine depressive Stimmung fallen lassen. Sie sollen sich über den großen Reichtum freuen, den sie durch die Beziehung mit Jesus haben. Im Epheserbrief schreibt Paulus über die Gründe der Freude. Und wer versteht, was Paulus erklärt, dem bleibt nichts anderes übrig, als sich zu freuen. Eine Freude, die bei unserem Tod nicht zu Ende geht. Diese Freude kennt keinen Horizont. Kein Ende. Sie bleibt bis in alle Ewigkeit. Eben Freude ohne Ende. Diese Predigtreihe ist die Fortsetzung der Auslegung des Epheserbriefes. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, in dieser Reihe, vielleicht denkt ihr, ja, Freude, das ist ein Happy-Clappy-Thema für Fromme, oder? Ja, man muss sich ja freuen, das wissen wir. Ich hoffe, dass die Predigtreihe uns allen hilft, wirklich uns zu freuen über das, was uns Gott geschenkt hat. Und nicht nur, weil wir wissen, dass wir das sollten, sondern weil wir begriffen haben, was für ein Reichtum wir in Jesus haben. Darum geht es nämlich. Und das macht in meinen Augen Paulus hier, zählt er ganz wichtige Dinge auf in diesem Abschnitt. Und heute geht es um das bevorstehende Erbe. Freue dich auf das bevorstehende Erbe, habe ich den folgenden Abschnitt überschrieben. Und zuerst lese ich ihn, diese Zeilen, die wir heute genauer betrachten werden. Ich habe gehört, schreibt Paulus, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Paulus hörte sehr Erfreuliches über die Epheser. Ich habe gehört, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Solche Nachrichten lassen das Herz des Apostels höher schlagen. Er hatte auch andere Nachrichten, die ihn traurig gemacht haben. Aber hier schlägt das Herz des Apostels höher. Die Verkündigung des Evangeliums zeigt positive und sichtbare Auswirkungen im Leben der Menschen. Sie halten trotz Widerständen an ihrer Entscheidung fest, Jesus nachzufolgen. Und die Liebe der Christen untereinander muss offensichtlich sehr beeindruckend gewesen sein. Die Verkündigung des Evangeliums hat also ihr Ziel erreicht. Paulus schreibt übrigens einmal Timotheus, das muss das Ziel aller Verkündigung sein, Liebe aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Das ist das Ziel aller Verkündigung. Und das war erreicht. Das hat man bei diesen Menschen gesehen, von dem hat Paulus gehört. Diese Christen gaben dem Heiligen Geist genügend Raum, damit Früchte des Geistes reifen konnten. Denn die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das ist wirklich großartig. Menschen zu beobachten, die zu Jesus gefunden haben und ihr Leben sich verändert. Wenn erkennbar wird, was Paulus den Christen in Korinth schreibt, gehört jemand zu Christus, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das hat Auswirkungen. Und manchmal bekehren sich Menschen, doch man hat den Eindruck, dass nichts Neues geworden ist. Sich nichts verändert. Nichts scheint sich zu verändern. Das sind oft rituelle Bekehrungen. Menschen, die ein Bekehrungsritual durchlaufen, aber nicht begreifen, was sie wirklich tun. Sie haben nicht einmal begriffen, wie dringend sie die Vergebung ihrer Schuld nötig haben. Oft sind sie sich ihrer Schuld gar nicht bewusst. Und wir treiben sie in eine Bekehrung hinein. Jetzt übergib doch dein Leben und dann siehst du, was Gott macht. Aber sie wissen gar noch nicht, wie schuldig sie vor Gott eigentlich sind. Und ich bin da manchmal vielleicht etwas übervorsichtig. Ich bin da immer ein bisschen unsicher in diesem Bereich. Aber wenn ich das merke, dann empfehle ich den Menschen, okay, bekehr dich jetzt nicht, bete und bitte Gott darum, dass er dir die Augen öffnet, wie du in seinen Augen bist, dass er dich erkennen lässt, wie nötig du die Vergebung hast. Und wenn sich dann Menschen Jesus zuwenden, dann kann ich euch garantieren, dann werden sie dankbar sein für die Erlösung. Weil sie dann begriffen haben, ohne Jesus wäre ich total verloren. Und die Bekehrung ist nicht einfach so ein Gadget, das man halt noch mitnimmt, das auch mal halt, man ist jetzt halt so in eine fromme Clique geraten, jetzt hat man das App halt auch noch auf seinem Monitor. Nein, das ist etwas Fundamentales. Da geht es um Leben und Tod und lieber warten und dafür beten. Ich garantiere euch, wenn jemand wirklich von Gott hören will und verstehen will, ob er ein Sünder ist und Gott das sagt, Herr, zeig mir doch, wie ich in deinen Augen bin. Ich garantiere dir, Gott zeigt dir das früher oder später. Wenn du bereit bist. Wir stellen ja manchmal auch Fragen, wollen die Antwort nicht hören. Aber wenn ihr Gott die Frage stellt und die Antwort hören wollen, wird es uns zeigen. Und oft bekehren sich manchmal Menschen, die noch gar nicht begriffen haben, wie erlösungsbedürftig sie sind. Das ändert sich nichts. Paulus sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Nicht, wenn man ein Ritual durchlaufen hat, sondern wenn man mit dem Herzen glaubt. Und Paulus freut sich riesig, dass die Verkündigung des Evangeliums gute und gesunde Früchte hervorbringt. Er empfindet eine tiefe Dankbarkeit und schreibt, wegen all dem kann ich nicht anders als Gott immer wieder für euch danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich an euch. Jedes Mal, wenn er betet, freut er sich über die beeindruckende Entwicklung der Christen und er dankt Gott von ganzem Herzen. Jetzt beschreibt Paulus, was er sonst noch in seinen Gebeten bewegt, wenn er an sie denkt. Paulus denkt, und da muss ich euch schon mal enttäuschen, an Anliegen, die bei uns oft, also nicht an Anliegen, die bei uns oft im Vordergrund stehen. Seine Anliegen drehen sich nicht um materielle Fürsorge oder um körperliche Gesundheit, auch nicht um die Bewahrung der Christen, die wegen ihres Glaubens leiden. Natürlich können, dürfen und sollen wir für diese Anliegen beten, aber Paulus beschäftigt sich mit viel wichtigeren Anliegen. Die sollten wir eigentlich auch nicht vergessen in unseren Gebeten. Er betet für die Vertiefung des Vertrauens auf Gott. Ihm geht es um den Wachstum und den Reifeprozess der Christen. Es ist sein Wunsch, dass die Christen in ihrem Glauben gefestigt werden, damit sie als mündige Christen eigenverantwortlich leben können. Paulus kennt die Gefahr einer oberflächlichen Frömmigkeit. Er weiß, wie schnell Christen von ihrem Weg abkommen können, wenn sie im Glauben nicht gefestigt sind. Und deshalb ist ihm das so wichtig. Seine Sorge beschreibt er übrigens auch im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 14. Wir sollen keine unmündigen Kinder sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hineinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Das wäre eine große Katastrophe. Das war die größte Not des Paulus, dass das passiert mit den Christen, dass sie von Lehren hin und her geworfen werden. Lest nur einmal den Galaterbrief, wie er anfängt. Warum seid ihr so schnell vom Glauben abgekommen? Konnte das nicht fassen. Er kannte diese Gefahr. Und das muss vermieden werden. Und deshalb müssen die Christen mündig, oder man kann auch sagen, im Glauben erwachsen werden. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir uns immer in diesem Hintergrund bewegen, ja, als Christen sind wir ja immer, also immer dieses kleine Würmchen denken. Nein, man kann im Glauben erwachsen werden, ist doch toll. Man kann wachsen, man kann sich entwickeln in eine gute Richtung. Leider wird die Bedeutung einer gesunden Lehre und eines guten Fundaments im christlichen Glauben oft unterschätzt. Wir bewegen uns in einem christlichen Klima, aber wissen oft nicht mehr, was wir wirklich glauben. Wir leben in einer Art evangelikalen Pluralismus, bei dem einfach alles gilt und richtig ist, selbst wenn die Überzeugungen offensichtlich widersprüchlich sind. Wir haben aufgehört, um zu streiten, um Wahrheiten zu streiten, damit wir zu einer tiefen Überzeugung gelangen. Wir sagen, ja gut, er sieht das so, ich sehe das so. Kein Problem. Dann lest einmal Römerbrief, Galaterbrief, lest Philipperbrief. Paulus sagt, nein, das ist egal, der eine sieht so, der andere sieht so. Nein, das Fundament ist wichtig. Es bringt große Gefahren mit sich, wenn wir uns nicht mehr um die gesunde Lehre bemühen. Und so werden auch keine mündigen Christen heranwachsen. Und deshalb ist das Paulus so wichtig. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt. Die geistliche Entwicklung hat zunächst gar nichts mit Intelligenz zu tun, überhaupt nichts. Gottes Wirken führt Menschen zur Reife. Der allmächtige Gott muss uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung geben, sonst geschieht gar nichts. Sonst kommt einfach religiöser Dunst aus uns heraus, weil jeder Mensch religiös ist. Dann dunsten wir religiös, der eine mehr oder der andere weniger. Ich bin eher der weniger religiöse Typ. Die religiösen Typen, bei denen dunstet es dann noch etwas mehr. Aber es ist bedeutungslos. Wer Gott außen vor lassen möchte, der kann wohl außerordentlich intelligent und angesehen sein. Er mag sehr gut sprechen und überzeugen können, aber solche Menschen werden nie weise sein. Nie. Durch Jeremia lässt Gott sagen, die Weisen müssen zu Schanden erschreckt und gefangen werden, denn was können sie Weises lehren, wenn sie des Herrn Wort verwerfen? Sie heißen sie, sie verstehen sich als Weise, aber, sorry, wenn sie Gottes Wort verwerfen, werden sie nichts Weises über ihre Lippen bringen. Wer Gottes Gedanken verwirft, der ist nicht weise und kann die Welt nicht wirklich verstehen. Und natürlich wusste Paulus, dass die Christen den Heiligen Geist haben. Trotzdem betet er für sie, dass Gott sich ihnen in besonderer Weise zeigt und ihnen tiefe Einsichten schenkt. Gegenüber den Christen von damals haben wir übrigens einen großen Vorteil, denn wir haben nicht nur das Alte, sondern wir haben auch das Neue Testament zur Verfügung. In der Bibel entdecken wir die Weisheit Gottes und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen. Denn dann beschäftigen wir uns mit den Gedanken Gottes. Und der Heilige Geist, der in uns wohnt, verhilft uns zu einem vertieften Verständnis dessen, was wir leben. Und selbstverständlich kann uns Gott auch durch verschiedene Erfahrungen, Begegnungen und Erlebnisse, wichtige Einsichten schenken, die jedoch nie im Widerspruch zur Bibel stehen werden. Aber wir haben in unserem Leben sehr viel Führung Gottes erlebt, dass uns eine tiefe Einsicht gab, zum Beispiel in seine Fürsorge. Also während der Ausbildung haben wir so viele Wunder erlebt, die uns Gott materiell auch versorgt hat, wo ich einfach sagen muss, es ist wunderbar, heute sind wir nicht mehr so auf das angewiesen, aber damals waren wir wirklich darauf angewiesen. Das bin ich nach der Ausbildung zurückgekommen in die Schweiz und wir hatten sogar Schulden, was ich sowieso nie gerne hatte, und Gott hat die relativ schnell wieder beglichen. Wie muss ich ein anderes Mal erzählen. Aber super. Das erlebt man dann. Ich denke, dass Paulus mit der allerwichtigsten Erkenntnis beginnt. Ich bete, damit ihr Gott immer besser kennenlernt. Es geht in unserem Glauben offensichtlich nicht hauptsächlich um Regeln und Ordnungen, die es einzuhalten gibt. Manchmal denken Leute, ja, wenn ich mich bekehre, wenn ich Jesus mein Leben anvertraue, dann muss ich nachher das und das und das und das machen und das und das und das machen, will ich das? Nein, es geht nicht primär um Regeln und Ordnungen. Der Kern unseres Glaubens bildet die Beziehung zu Gott. Und deshalb ist es das Wichtigste, dass wir Gott besser kennenlernen. Darum hat Nadja heute einen wunderbaren Lobpreis geleitet, der perfekt zu dieser Predigt passt. Vielen Dank. Gott lernt man aber nicht von einem Moment auf den anderen kennen. Wenn wir begriffen haben, wer Jesus ist und was er für uns am Kreuz getan hat, heißt das noch nicht, dass wir Jesus deswegen gut kennen. Wir haben lediglich begriffen, dass er für unsere Schuld am Kreuz starb und dass er das aus Liebe für uns tat. Sehr wichtig, dass wir das wissen. Aber deswegen kennen wir Jesus noch nicht gut. Wenn du in den Bergen die Orientierung verlierst und ein Bergführer findet dich und führt dich vom Berg runter, dann hast du diesen Bergführer kennengelernt und er hat dir geholfen. Du weißt das. Du kennst ihn jetzt. Du weißt, er hat dich gerettet. Aber wenn du diesen Bergführer besser kennenlernen willst, dann müsstest du dir die Zeit dafür nehmen, ihn zu treffen. Du müsstest ihm mehr begegnen, du müsstest entdecken, was ihn beschäftigt, wo seine Leidenschaften sind und so weiter. Kennenlernen ist ein Prozess, der Zeit braucht. Und so ist das mit Gott Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Es ist wichtig, dass wir sie besser kennenlernen. Mit der Bekehrung legen wir nicht gleich alle Vorstellungen ab, die wir von Gott haben. Unsere Gottesbilder entstanden durch unsere Erziehung, unser kulturelles Umfeld und unsere religiöse Prägung. Oft meinen wir zu wissen, wer Gott ist, doch wenn wir Gott besser kennenlernen, werden wir viele unserer Vorstellungen über Gott verwerfen müssen. Das war eines der Hauptsache, was bei mir war, als ich zum Glauben kam und da begann die Bibel intensiver zu lesen, da musste ich unglaublich viel verwerfen, wie ich dachte, dass Gott ist. Und dann muss ich sagen, nee, ist doch anders. Die Frage ist, sind wir dann bereit, uns den Gott kennenzulernen, der sich in der Bibel offenbart, oder verteidige ich meine Vorstellung von Gott? Das ist ein Prozess, dem ich mich stellen sollte. Es ist unglaublich wichtig, dass wir Gott gut kennen und dass wir die falschen Vorstellungen über ihn ablegen. Und ich hoffe, dass das auch immer wieder geschieht, wenn ihr in Gottesdienst kommt, dass ich euch helfen kann, ein möglichst gutes Bild von unserem Gott zu bekommen. Je besser wir Gott kennen, je stärker wird unser Vertrauen zu ihm wachsen, je weniger werden wir über ihn enttäuscht sein, weil wir nicht falsche Erwartungen in uns tragen, was Gott machen müsste. Und dann, wenn er es nicht macht, sind wir enttäuscht. Nein, wenn wir ein gesundes Gottesbild haben, dann werden wir auch weniger enttäuscht sein über ihn. Paulus sagt einmal, trotz der Schande, die mit meinem Glauben verbunden ist, verliere ich nicht den Mut, denn, das finde ich unglaublich wichtig, was Paulus hier sagt, denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe. Die verfolgen mich, die schimpfen über mich, die verleumden mich. Ich bin verachtet, weil ich Jesus nachfolge. Ist mir egal. Denn ich weiß, wem ich mein Vertrauen schenke. Ich kenne den, dem ich mein Vertrauen schenke. Paulus kennt den gut, dem er sein Vertrauen schenkt. Er weiß, auf ihn kann ich mich verlassen. Auf diese Leute, die dumm schwatzen über mich, auf die kann ich mich nicht verlassen. Aber ich weiß, wem ich vertraue. Und auf den kann ich mich verlassen. Den kenne ich nämlich. Und der kennt mich. Als nächstes bittet Paulus, dass Gott ihnen die Augen für den Reichtum öffnet, den sie durch den Glauben an Jesus haben. Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Gott lasse sie erkennen, wie attraktiv die Zukunft sein wird. Sie sollen das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Bei der Hoffnung im Glauben, von der Paulus spricht, geht es nicht um die Hoffnung, dass mir Gott bei der nächsten Prüfung hilft oder dass ich einen Partner finde und so weiter. Das dürfen wir alles hoffen. Dafür können wir auch beten, ob die Hoffnung dann sich erfüllt. Das kann niemand garantieren. Doch die Hoffnung, von der Paulus spricht, liegt in der Zukunft und die Erfüllung wird garantiert eintreffen. Nicht, oh, hoffentlich regnet es morgen nicht. Der Wetterbericht sagt zwar das Seele, aber hoffentlich regnet es nicht. Nein, es wird die Sonne scheinen, garantiert. Bei der Hoffnung, von der Paulus spricht. Es ist die Hoffnung auf das große und unbeschreibliche Erbe, das Gott für uns bereithält. Es sind die Wohnungen, von denen Jesus seinen Jüngern erzählte. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Ist uns das wirklich klar? Was für ein großer Reichtum das ist? Freuen wir uns tatsächlich auf dieses Erbe? Oder denken wir kaum daran, weil es uns im Moment einfach so unverschämt gut geht? Warum soll ich mich auf diese neue und unbekannte Welt freuen, wenn mir dieses Leben so viel Spaß macht? Warum? Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Ja, und da unser Leben in dieser Wohlstandsgesellschaft so stark auf diese Welt ausgerichtet ist, wagen wir es kaum noch, über dieses Erbe zu sprechen. Man könnte ja denken, wir seien weltfremd, wenn wir von diesem Erbe sprechen und uns sogar noch darauf freuen. Aber darum geht es doch in unserem Glauben. Es geht doch darum. Warum bleiben wir auf dem Weg? Weil wir eine Zukunft haben. Warum wollen wir Jesus nachfolgen? Weil wir eine Zukunft haben. Und wir dort ankommen möchten. Das ist doch das, was unseren Glauben so attraktiv macht. Diese Hoffnung auf das Erbe ist die Zusicherung, dass wir einmal auf der neuen Erde oder man kann auch sagen, im Himmel leben werden. Paulus spricht von der Teilhabe an der himmlischen Welt. Das ist unser Erbe. Wir haben Teil, wir sind Miterben an der himmlischen Welt. Dieses Erbe gehört zur grundlegenden Verkündigung bei der Evangelisation. Dieses Erbe ist gleichzeitig die Motivation für unser Glaubensleben. Und ich bin manchmal erstaunt, wenn Christen das wie von sich wegschieben und sagen, nein, 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 es geht mir nicht darum, es geht einfach darum, dass ich mit Jesus zusammen bin und was nachher kommt. Also bitte sehr. Das ist in meinen Augen überfromm, unrealistisch. Es geht um das Erbe. Das ist die Motivation. Und Paulus schreibt, angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Und die sagen, nein, nein, wir sind nicht, das ist nicht so billig, uns geht es nicht um das, was nachher kommt, das Oder tun ihr so bescheiden, so komisch fromm? Aber angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört. Also von Anfang an, bei der Evangelisation habt ihr das gehört. Seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium zu euch gekommen ist. Gehört ihr also zur Verkündigung des Evangeliums. Wieso tritt diese Hoffnung bei uns dermaßen in den Hintergrund? Schämen wir uns für diese Hoffnung? Ist es uns peinlich, darüber zu sprechen? Vielleicht würden viele Menschen hellhöriger, wenn sie merken würden, wie groß unsere Freude auf dieses Erbe ist. Den Menschen, die nicht Christen sind, die haben gar keine Hoffnung. Aber wenn sie merken, wie groß unsere Freude ist, könnten sie hellhörig werden. Ich muss nicht immer gleich mit dem Kreuz anfangen. Ich kann auch mit der Hoffnung anfangen, die ich habe. Und dann kann ich sagen, warum ich sie habe. Weil Jesus für mich am Kreuz starb. Freuen wir uns über das bevorstehende Erbe. Vermutlich werden wir, wenn wir in der neuen Welt angekommen sind, und da schließe ich mich ein, beschämt darüber sein, wie gering wir über dieses Erbe dachten und wie wenig wir uns darauf freuten. Das können wir ab heute ändern. Freuen wir uns doch einfach, dass wir uns Das wird uns zu glücklichen Christen machen. Paulus schreibt, ihr könnt sicher sein, dass ihr von Gott einen Lohn bekommt. Das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für das Erbe, für den großen Reichtum, den du uns schenkst, für die Zukunft, dass wir durch die Vergebung unserer Schuld, weil du für uns, Herr Jesus, am Kreuz gestorben bist, Zutritt bekommen in den Himmel. Und ich glaube, dass wir das kaum abschätzen können, eine kleine Vorstellung haben des Reichtums, den du uns damit schenkst. Und hilf uns, dass wir uns nicht blenden lassen. Bewahre uns davor, dieses Erbe gering zu achten. So zu tun, als ob das mit unserem Leben heute nichts zu tun hätte. Denn alles in unserem Leben hat mit diesem Erbe zu tun. Wir danken dir und beten dich an. Amen.